Meines gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid an einem wunderschönen Dienstag. Wir nehmen heute an einem Dienstag auf, kleiner Disclaimer. Online geht die ganze Geschichte Mittwoch, also was zwischen heute und morgen passiert, wird hier nicht besprochen. Dafür sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, noch in Hamburg, bald in Paris, der bei kulinarischen Leckerbissen niemals Ungerührte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, natürlich für mich, ja, der aus der Distanz zuschauen wird. Welche Überraschungen hast du dir für Pat ausgedacht, um ihn zu ermuntern, einfach mal sein Ding durchzuziehen?
Ich hatte eigentlich gehofft, dass du da vielleicht einen Tipp für mich hast. Also ich meine, ich habe mir schon was für Wutsch vorgenommen, das werde ich jetzt aber nicht verraten. Aber ansonsten, ja, was Pat angeht, wenn Punkte. Du irgendwie eine Idee hast, ja genau. Wutsch ist ja on fire. Ich meine, ich freue mich ja tatsächlich, dass DeMar gesagt hat, dass er mitspielt, weil dann gibt's halt doch was zu sehen. Weil DeMar schaue ich im Zweifel schon ganz gerne zu. Aber ja, wenn es um Pat geht, wenn dir was einfällt, was man machen kann, sage an.
Ich werde dir eine Liste zukommen lassen. Ich finde es immer ganz geil, weil es ist tatsächlich manchmal, denke ich mir so, okay, ich finde mich in ihm immer wieder, weil so dieses Ding so, okay, ich mache zwei Dribblings und dann kommt es mir dann irgendwie doch zu kompliziert vor. Was da so vor mir steht, und dann spiele ich den einfachen Pass nach rechts oder links, kenne ich zu Genüge. Passiert bei mir auch sehr, sehr regelmäßig. Deshalb, ich kann ihn
nicht verstehen. Dass da jemand kommt und dir den Ball wegschlägt.
Das will oder mir den ja Ball auch wegschlägt. Oder mich blockt. Oder ich ausrutsche auf einer Bananenschale, die ich nicht gesehen habe. Es kann alles passieren.
Ja. Weißt du? Das hier ist mein Sandkasten, nicht deiner.
Genau. Und deshalb, ich habe natürlich auch kein Patentrezept deshalb, aber ich werde dir mal ein paar Vorschläge schicken und dann, genau.
Kein Patent-Rezept. Wenn ich mich nicht versprochen hätte, wäre es besser gewesen. Tut mir leid.
Ja, das stimmt. Aber wir könnten eine PowerPoint-Präsentation draus machen, die du ihm dann einfach übergeben kannst oder die du ihm halten kannst.
Ich werde mir das mal überlegen.
Überleg dir das mal. Auf jeden Fall natürlich ziemlich geil mit Paris. Also, du wirst dir schön anschauen, das Spiel. Bist du, wie heiß bist du auf das Matchup? Oder muss ich dir ein bisschen Vibes quasi rüberschicken, dass die Vorfreude steigt. Aufs Spiel selber natürlich, mein Drumherum ist ja.
Nee, ich freue mich schon. Also ich stelle das während dieser Saisonphase immer wieder fest, dass es halt auch bei den Teams, die ich jetzt nicht so oder die man jetzt nicht so ganz weit oben mit drin hat oder die man jetzt irgendwie ständig auf dem Radar hat, wenn man da reinguckt, findet man trotzdem ja irgendwie immer wieder was dann doch ganz unterhaltsam ist oder irgendwie eine Entwicklung von einem einzelnen Spieler, wo man denkt, okay, das interessiert mich jetzt schon. Und also bei den Pistons finde ich es natürlich verdammt schade, dass Kate nicht dabei ist. Bei Duren weiß ich jetzt gar nicht, der jetzt zuletzt ja auch gefehlt hat, aber so Killian Hayes kann ich mir schon anschauen. Und auch Jaden Ivey und so. Das ist ja so ein krasser Athlet, da ist es dann halt, glaube ich, auch immer noch mal ganz interessant, die Leute dann mal wirklich in Person zu sehen. Von daher freue ich mich schon drauf. Es gab natürlich schon mal hochkarätigere Matchups bei so einem Spiel, aber was soll's, ne? Dafür ist er vielleicht Wembanyama im Publikum.
Eben. Und dann sicherlich, wenn im Publikum, dann irgendwann auch auf dem Court. Und ich meine, das Traurige oder das Bittere ist ja so ein bisschen, als das Matchup angesagt wurde, war es ja schon so ein bisschen, okay, Kate kommt, die Bulls in voller Besetzung mit Lonzo quasi, dann hätte es ja durchaus ein interessantes Eastern Conference Matchup sein können. Also jetzt nicht absolut top, aber es wäre ja trotzdem, du hättest halt einen extrem Nummer 1 Pick gehabt quasi und du hättest eigentlich ein solides Playoff-Play-In-Team gehabt. Jetzt ist es halt so ein bisschen, rutscht es halt so vielleicht so ein bisschen hinten runter, zumal ja auch die Bulls sich ja gern ihrem Gegner anpassen.
Wie wir in der letzten Woche. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Ja.
Das ist ein schlechtes Zeichen, also keine Ahnung, gegen die Wizards verlieren. Okay, sie ist vielleicht ein bisschen grenzfrei, weil die ja eigentlich relativ solide unterwegs sind mittlerweile, aber ja, so spielen gegen die Wizards, dann spielen sie halt noch schlechter. No offense Wizards an dieser Stelle. Dann spielen sie halt gegen die Warriors oder gegen die Celtics oder haben sie auch verloren, aber da sind sie halt mittendrin und können sich halt messen, was natürlich auch etwas den Frustfaktor erhöht, so wenn man diesem Team, wenn man etwas emotionaler involviert ist mit diesem Team. Aber naja.
Wir sind gespannt, welches Gesicht. Komische Umdrehung der letzten Saison auf jeden Fall.
Ja, also als hätte man einfach 180 Grad alles gedreht. Also wirklich so. Weil letzte Saison, weiß ja genau, hat man auch gesagt, endlich gewinnen sie mal die Spiele gegen die schlechten, in Anführungszeichen schlechteren Teams und verlieren halt dummerweise alle gegen die guten. Und jetzt, ja. Vielleicht bringen sie es dann nächstes Jahr zusammen.
Ja, Jason Kidd würde sagen, sie haben es um 360 Grad gedreht.
Ja, auch ein Philosoph. Auch ein Philosoph. Ja, heute soll es allerdings nicht um die Borussia gehen, auch noch nicht um Paris. Vielleicht schaffen wir es die Woche nochmal uns zu unterhalten und du kriegst vielleicht so ein paar Eindrücke, solltest du was Interessantes erleben. Heute geht es um die New York Knicks. Wir haben es ja letzte Woche kurz anklingen lassen. Wir haben den Bandwagon. Wir schippern wieder auf dem Bandwagon durch die Association und diesmal sind wir bei den Knicks aufgesprungen. Bevor wir da starten, vielleicht aber noch ein kleiner Shoutout, weil Kollege Jar hat mal wieder über Menschen gedankt und er kann das einfach ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, gibt's für dich im Moment in der Liga jemanden, der ansatzweise da rankommt, so was dieses In-Game-Danken angeht? Oder ist er da klare Nummer eins?
Er ist für mich schon klare Nummer eins, weil was halt bei ihm dazukommt, ist so diese Explosivität. Also als würde er wirklich, und teilweise dann halt, als hätte er wirklich so eine, nochmal so ein Jetpack auf dem Rücken quasi, dass er wie in den alten James-Bond-Filmen gibt, dass er dann so auf halbem Weg nach oben zündet und dann nochmal irgendwie beschleunigt quasi, weil halt einfach diese Dynamik, die halt hinter diesen Dunks ist und halt jetzt nichts, es ist halt nichts, es ist auf eine gewisse Art nicht brachial, sondern eher elegant, aber trotzdem halt so unfassbar explosiv. Und er ist halt ein kleiner Spieler, der über große Spieler dankt, was ja per se schon irgendwie Spektakel für sich ist. Und deshalb ist, glaube ich, die ganze Kombination macht es halt für mich, ja, keine Ahnung, also das ist halt, ja, da kommt eigentlich keiner ran für mich jetzt so aus dem Stegreif. Ich hoffe, ich übergehe jetzt gar nicht, weil hättest du einen Kandidaten, wenn du sagst, okay, das ist eigentlich schon, wenn es mal kommt, irgendwie ähnlich.
Ich finde, dieser Faktor, dass es halt kleiner Spieler ist, das hebt ihn schon ab. Also, ja. Ich meine, Aaron Gordon ist auch jemand, der auch im Spiel dann mal teilweise wirklich krasse Dunks auspackt und der natürlich auch den Dunk-Contest gerockt hat. Ich meine, er hat ja auch in dieser Saison schon einen gehabt, wo er über Landry Shamet drüber gesprungen ist. Das war natürlich auch schon ein absolut krankes Teil. Ansonsten dachte ich noch so ein bisschen für die alten Vertreter Jeff Green, den man dafür eigentlich nicht auf dem Schirm hat, aber der wahrscheinlich eins der besten In-Game-Dunk-Packages der letzten 20 Jahre auf seinem Konto. Also er haut halt einfach wirklich jede Saison 2-3 Dunks über Leute raus, die echt heftig sind.
Ja.
Und ich dachte noch an Andrew Wiggins. Also der das kommt nicht ganz so häufig vor, aber er packt dann immer mal wieder einen aus, wo man auch denkt so, Alter, stimmt. Deswegen redeten Leute früher davon, dass das irgendwie der Maple Jordan ist. weil er halt so schon auch diese krass explosive und irgendwie so schnelle und gleichzeitig grazile Athletik hat. Aber ich glaube gerade dieser Faktor kleiner Spieler und diese ganze Explosivität, auch dieses immer wieder, ich versuche über jeden drüber zu danken, den ich sehe, das hebt Morant schon ab. Also deswegen wäre für mich schon auch auf jeden Fall die Nummer eins. Auch wenn man sich echt, also auch bei dem Dank jetzt wieder, wie er dann aufkommt, denkt man sich auch wieder, ach scheiße, die Beine machen das nicht ewig mit, sei vorsichtig, Ja. Und da denkt man aber auch, sei nicht vorsichtig, Ja, weil das produziert ja genau diese Momente, die man sehen möchte. Das ist schon irgendwie sehr faszinierend. Ich finde aber fast noch faszinierender der Richtungswechsel, den er davor auspackt, also diese kleinen, schnellen Dribblings, die er da auspackt, das ist halt diese Beweglichkeit, die der Kerl hat, ist einfach schon ziemlich monströs.
Ja, und dieser sneaky Handwechsel dann irgendwie auch. Also, weißt du, hat er auch so das Ding, dass er irgendwie mit rechts anfängt zu dribbeln und dann ohne wirklich ein Crossover zu machen, aber dann die linke Hand nimmt und halt mit diesen kleinen Schritten, die du gerade erwähnt hast, dann irgendwie die Richtung wechselt und damit den Gegenspieler irgendwie zusätzlich nochmal verwirrt. Also, Ja als Gesamtkunstwerk ist halt einfach, macht durchaus Freude. Vielleicht, keine Ahnung, es gibt ja Shooting-Coaches, vielleicht braucht er irgendwie einen Landungscoach. Einfach so, ne?
Ja, das wäre ganz gut. Ich will nicht, dass er diesen Derrick Rose-Weg einschlägt.
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es ist ja.
Und ich halte wirklich oft die Luft an, wenn ich ihn spielen sehe. Das ist schon. Ja. Man hat immer so ein kleines bisschen Angst, dass was passieren könnte, finde ich.
Ja, das stimmt. Also gerade bei so einer. Das Geile ist, jetzt bei dem Dank, dann habe ich es halt erst irgendwie dann im Nachhinein, hat, glaube ich, ich weiß nicht, Tom Adel hat sogar auf Twitter hat das Video gepostet, so in Slow-Mo auch, wie er landet und dann auch gesagt, so, uff. Und. Ja, man hofft, dass es dass irgendwann so ein bisschen, also man spürt quasi, wie sich das Kreuzband dehnt oder die ganzen Bänder im Knie dehnen und dann hoffentlich wieder in die Ausgangsposition zurückschnalzen, weil ja, ich will kein Jar-What-If, weil das Derrick Rose-What-If ist schon auch ein großes What-If, finde ich, weil alles abseits des Courts irgendwie, aber es ist schon so der Typ so, ne, spielerisch, was da möglich gewesen wäre. Aber egal, wie gesagt, es soll ja nicht um die Bulls gehen, es soll auch nicht um Ja gehen.
Derrick Rose wäre eine gute Überleitung gewesen, weil er offiziell für welches Team gerade spielt?
Er spielt offiziell für die New York Knicks.
Vergisst man manchmal, ne?
Aber es vergisst man mal. Ich glaube, Tom Thibodeau vergisst es auch manchmal, scheinbar.
der hat es mittlerweile tatsächlich vergessen, ja.
Ja, was natürlich eigentlich total komisch ist, weil er mag ja eigentlich seine alten Buletten, aber Derrick Rose ist so ein bisschen raus aus der Rotation, weil anderes ganz gut machen. Lass vielleicht mal direkt einsteigen, oder? Weil dann, ja. Ne, du musst ja auch noch packen und so. Und wir alle wissen, die schon öfter beim Bandwagon zugehört haben, haben wir da Kategorien. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, wir haben da Kategorien. Und die werde ich jetzt nicht alle einzelnen erstmal runterbeten, sondern wie immer, auch das wissen die, die nicht zum ersten Mal dabei sind, schon dann erwähnen, wenn es soweit ist. Und der Einstieg ist die Saison in ein paar Sätzen. Und mittlerweile weiß ich, dass Ole da immer ganz froh ist, wenn ich das mache. Deshalb mache ich es jetzt auch. Und ich muss sagen, grundsätzlich war unser Timing nicht schlecht, weil wir haben es ja gerade von Dunks gehabt. Und gestern, MLK Day, natürlich auch immer ein freudiger Tag für uns hier, weil ne, man kann den Charlotte Hornets abends um 19 Uhr beim Basketballspielen zugucken. Was auch nicht schlecht war und vielleicht so auch so ein bisschen so ein Peak-Regular-Season-Moment ist, was die Atmosphäre angeht, ist, wenn RJ Barrett bei zwei hinten Coast-to-Coast geht und quasi mit ablaufender Uhr brachial zur Verlängerung dankt und der Garden mal ganz kurz in Ekstase gerät. Fand ich timingmäßig schon nicht schlecht, so für uns auf dem Bandwagon.
Das ist korrekt, wobei ich jetzt etwas abgehängt bin, was die Saison in 5 Sätzen angeht.
Ach so, ja, das war jetzt, ja genau. Also ich wollte kurz mal einsteigen, weil das für mich weil auf dem Bandwagon natürlich auch ein freudiger Moment war, weil man feiert ja mit und das war, ne, deswegen timingmäßig. Blöd war das dann hinten raus, um den Bogen zu spannen zu den 5 Sätzen, dass die Knicks mal wieder verloren haben. Ich meine, grundsätzlich sieht's gerade ganz gut aus. Die letzten 10 Spiele sind sie bei 7-3. Insgesamt 25-20, 6. im Osten. Und ich meine, im Endeffekt, die Saison hat so ein bisschen angefangen wie so ein 500er-Team. Oder 500er-Plus-Team. Mal 2 Spiele gewonnen, dann wieder 1 verloren, dann wieder 2 gewonnen, dann mal 3 verloren. Es war immer so um die 500. Dann hatten sie irgendwann mal 8 Siege in Folge, dann wieder 5 Niederlagen in Folge und seither sind sie bei 7-2 sogar. Also ich weiß nicht, wie es dir so vorkommt, sie wirken halt einfach auf mich wie ein grundsolides Team mit einer gewissen Identität, das auch spielerbedingt durchaus mal echt Ausschläge nach oben haben kann, aber das auch spielerbedingt einen gewissen Floor einfach mitbringt. Und damit halt gerade so im Osten, der sie ja so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen mindestens mal 2, vielleicht sogar 3-4 geteilt daherkommt, aber dann halt eben so schon auch ein solides Top-6-Team ist im Osten. Oder wie hast du es wahrgenommen?
Ich habe es eigentlich ein bisschen positiver wahrgenommen, beziehungsweise ich habe das wahrgenommen, dass sie im Laufe der Saison schon auch einen Turnaround hatten. Also sie sind
das
ja...
Das stimmt, das kam jetzt ein bisschen kurz.
Sie sind ja nicht wirklich gut gestartet. Sie standen zwischenzeitlich bei 10-13. Und ich meine, dann... Ja. Dann hat Thibodeau ja auch so ein bisschen die Rotation halt verändert. Also so Spieler wie Fournier, auch Rose und auch der Kollege Rettich sind mehr oder weniger dann raus gewesen. Grimes war ja zum Start der Saison verletzt, kam dann irgendwann zurück. Robinson war zwischenzeitlich auch verletzt, war dann wieder zurück. Und seitdem sind sie ja nicht nur ganz gut, sondern sie sind ja eins der besten Teams der Liga. Also seit dem 4. Dezember haben sie 15 von 22 Spielen gewonnen. Das ist ja schon...
Ja.
Das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer.
Ich habe dir gerade ein bisschen Unrecht getan. Das stimmt, ja.
Und ich finde auch, dass es einigermaßen stabil wirkt. Also momentan sind sie haben die siebtbeste Offense, wo wir gleich ein bisschen drüber reden müssen, weil das verwirrt mich, aber also sind sie. Und bei der Defense sind sie auf Platz 12. Vor dem Spiel gegen die Raptors waren sie sogar in beiden ein Top-10-Team. Und das sind ja normalerweise... ist das ja quasi ein Merkmal, wenn du Top 10 in Offense und Defense bist, dass du wahrscheinlich so zum erweiterten Contender-Kreis dazu gehörst. Da sehe ich die Knicks jetzt nicht, aber sie sehen für mich trotzdem aus wie ein mehr oder weniger solides Playoff-Team. Es gibt natürlich, also ich glaube, momentan hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass es im Osten natürlich ein paar gibt, die auch enttäuschen, ein paar Teams, und deswegen weiß ich nicht, ob sie am Ende irgendwie safe da in der Top 6 landen. So Miami beispielsweise ist ja jetzt knapp hinter ihnen. Da sehe ich schon das Potenzial, dass sie die noch überholen. Aber ich denke auch, dass die Knicks mindestens, wenn es dann das Play-In sein sollte, halt einen Platz in den Playoffs kriegen werden. Also, und momentan haben sie das 8-beste Net-Rating, stehen besser da als beispielsweise Milwaukee oder Golden State oder Dallas oder die Clippers. Und das sind jetzt auch nicht unbedingt Sachen, die man vor der Saison, glaube ich, erwartet hätte. Und ja, Anfang Dezember schon gar nicht. Also seitdem hat sich da schon wirklich einiges sehr ins Positive gedreht, würde ich sagen.
Definitiv. Und es stimmt, ich habe ihnen da echt so ein bisschen Unrecht getan, so mit nur grundsolide, sondern sie sind wirklich gut. Ich glaube, was mich so ein bisschen dann in die Richtung gedrängt hat, sozusagen, ist, dass ich sie vielleicht noch nicht auf dem Level sehe, wie jetzt die Teams über ihnen im Osten. Also ich sehe jetzt, auch wenn du es, wenn du Netrating angesprochen hast, also ich sehe zum Beispiel also auch die Cavs stärker an, oder ich würde es in einem Playoff-Duell, würde ich die Cavs favorisieren. Also ich sehe sie jetzt noch nicht irgendwie so.
Nee, die Cavs sind auch klar vor ihnen. Die Bucks, genau, meinte ich tatsächlich. Ich weiß nicht,
ach so,
habe ich mich.
Ah ja, genau, aber
die Bucks. Die Bucks haben ein schlechteres Netrating, aber die sieht man natürlich auch vor den Knicks, also
ganz klar. Genau. Also ich sehe quasi, oder ich habe jetzt für mich nicht den Weg, dass sie, und das heißt nicht, dass es nicht passieren wird, aber ich sehe jetzt für mich nicht den Weg, dass sie irgendwie ins Conference Final kommen oder so, oder vielleicht das war eher so der, aber dann ist nee, grundsolide bis trotzdem untertrieben bei allem, was sie die letzten Wochen spielen und wie konstant sie ja im Endeffekt auch sind. Und das Spiel gegen die Raptors ist halt dann auch irgendwie, hatte ja auch Gründe, dass das nicht gereicht hat. Das hätten sie auch gut gewinnen können, auch wenn die Raptors dieses Jahr natürlich nicht so gut unterwegs sind. Aber trotzdem, also du hast die Offense angesprochen. Wir haben dann ja immer die Kategorie, die Spielweise, offensiv, defensiv. Was verwundert dich denn? Oder warum verwundert es dich, dass sie auf Platz 7 stehen? Weil ich würde es ähnlich sehen. Und aber was ist bei dir, welche Faktoren spielen damit rein?
Sie treffen halt fast nichts. Also sie haben die viertschlechteste effektive Wurfquote von allen Teams in der Liga. Ja. Das ist halt also schon ungewöhnlich, dass sie damit dann irgendwie die siebtbeste Offense von allen haben. Und also bei Cleaning the Glass kann man sich das ja so nach Shooting Area aufdröseln, ne? Also am Ring, kurze Mitteldistanz, lange Mitteldistanz, Mitteldistanz allgemein, Eckendreier, Dreier über der Birne. Und sie sind halt eigentlich wirklich fast von überall eher schlecht oder höchstens durchschnittlich. Also so Mitteldistanz sind sie insgesamt ungefähr auf, also lange Zweier nicht so gut, aber kurze Zweier sind sie ganz gut. Und sonst sind sie wirklich überall eher im unteren Drittel. Und dass das dann dazu führen kann, dass man trotzdem eine Platz 7 Offense hat, finde ich halt irgendwie ziemlich faszinierend. Und ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, die dazu beitragen. Und da wollte ich jetzt aber mal von dir hören, inwiefern das dann das ganze Bild quasi darstellt oder ob da noch was fehlt. Also was ich halt auffällig finde, ist einerseits, dass sie sehr aggressiv Offensiv-Rebounds handeln und davon auch wirklich relativ viel bekommen. Also gerade Mitchell Robinson, aber auch Isaiah Hartenstein, die sammeln unfassbar viele Fehlwürfe einfach ein. Insgesamt, wenn Robinson auf dem Feld steht, sammeln sie fast ein Drittel ihrer Fehlwürfe wieder ein, was halt schon echt eine extrem hohe Marke ist. Und dadurch hast du halt einfach mehr Würfe. Dazu leisten sie sich extrem wenig Turnover, was auch ein bisschen, glaube ich, mit der Spielweise zu tun hat, die jetzt nicht unbedingt häufig 38 Pässe vor dem Abschluss hat oder so, sondern teilweise gibt es gar keinen Pass, sondern es dribbelt einer den Ball nach vorne und dann attackiert der und dann nimmt er den Wurf und so kriegst du halt keine Turnover quasi. Ich glaube, das ist halt ein Faktor, der auf jeden Fall dabei hilft, dass sie so insgesamt einfach in den meisten Spielen mehr Würfe nehmen als ihre Gegner. Und dadurch, dass sie halt relativ aggressiv immer den Weg in Richtung Korb suchen, auch mit mehreren Spielern, ziehen sie sehr viele Freiwürfe. Das hilft natürlich auch dabei, sein Rating irgendwie nach oben zu bringen. Aber das sind für mich eigentlich
nicht so mega gut treffen, ne? Die Freiwürfe.
Sie treffen sie nicht mega gut, aber wenn du viele nimmst, das ist also selbst bei einem schlechten Freiwurfteam ist es ja trotzdem immer noch ein insgesamt trotzdem guter Abschluss. Also im Vergleich zu fast allem anderen, was du machen kannst. Insofern ist es schon gut, dass du viele nimmst, aber du hast auf jeden Fall recht, sie könnten da mehr Kapital draus ziehen. Aber also insgesamt sind das für mich so eigentlich fast die wesentlichen Faktoren, warum halt dieses Rating in die Höhe geht. Und dann kommst du natürlich auch so zu den einzelnen Spielern an. Also, dass Julius Randle und Jalen Brunson einfach auch absurd schwere Würfe teilweise treffen und das im Moment auch teilweise in schöner Regelmäßigkeit tun, das hilft natürlich auch. Aber so was das Setup angeht, ist das für mich eigentlich so fast so ein bisschen die Kombination oder das Rezept, das dazu führt, dass halt diese Offense irgendwie vom Rating her so gut dasteht, obwohl sie insgesamt echt unterdurchschnittlich oder richtig schlecht Würfe treffen.
Klingt für mich stimmig. Also ich finde auch, dass sie halt eine relativ, in Anführungszeichen, wenn ich mir das quasi erlauben darf, aus meiner Perspektive, halt eine simple Offense laufen. Also wie du es auch gesagt hast, dass dass man relativ schnell dann irgendwie dazu übergeht, dass jemand den Ball attackiert. Und dann hast du halt auch zum Beispiel da einen Spieler wie Brunson, der, finde ich, schon eine sehr, sehr gute Balance hat, wenn er attackiert. Also jetzt keiner, finde ich, der überdreht oder verrückte Dinge macht. Also klar, auch wenn er schwere Würfe trifft, aber er ist schon eher ein ballsicherer Spieler, wenn man das so sagen kann. Und ich finde auch so im Halbfeld, ich meine, es ist schon irgendwie Bewegung da, aber wie du auch sagst, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt wahnsinnig viel Ball- und Player-Movement haben, sondern ich habe auch so das Gefühl, es gibt dann schon mal einen Pass oder mal einen Pick oder mal einen Handoff und dann ist so quasi, dann bekommt einer, jetzt Brunson zum Beispiel oder auch Randall oder auch mal Barrett, quasi so ein bisschen eine ISO auf der Strongside und dann wird halt so ein bisschen wie so ein, dann wird die Strongside klar gemacht oder frei gemacht und die Weakside so ein bisschen überladen und so ein bisschen mit Shooting und dann versuchen sie zu attackieren und dann kommt schon auch der Ball raus an die Dreierlinie. Ich meine, sie sind jetzt auch nicht das allerbeste Dreierteam, also ganz im Gegenteil, treffen 33,9%, sind damit Nummer 25, nehmen allerdings die 10 meisten. Aber ich finde auch das eben, es ermöglicht dir nicht einfache Würfe, aber es ermöglicht dir einfach Würfe, wenn man das so sagt. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Du musst jetzt nicht irgendwie, du gehst jetzt nicht Gefahr, wie du auch gesagt hast, dass da jetzt irgendwie permanent Hände im Passweg sind oder so und hast dadurch eben, ja, so einen gewissen Floor einfach auch, wie ich vorher gesagt habe. Und und gleichzeitig eben durch diese Drives, durch diese Aggressivität kommt die Defense schon auch in Bewegung und dann gibt es vielleicht auch mal einen einfacheren Wurf, den sie ja dann schon auch irgendwie treffen können. Und ja, und ich vielleicht auch, keine Ahnung, wie siehst du es so, ich habe auch so das Gefühl, so sie haben dann auch so Kandidaten, die auch mal einen Backdoor-Cut ganz gut laufen können und dann dieses Attackieren auch nutzen können, dass dann doch einfach mal ein einfacher Dunk oder ein einfacher Layup irgendwie dabei rausspringt. Und dann wäre natürlich noch Julius Randle. Also wie siehst du Randle? Weil er ist ja jetzt schon, du hast ja schon gesagt, er trifft die schweren Würfe wieder, weil es war ja schon vor 2 Jahren schon mal der Fall. Und ist er ja für dich jetzt auch wieder mehr so ein bisschen der Randle von vor 2 Jahren? Weil ich finde auch schon, dass er wirkt halt schon echt, ja, dynamisch, aggressiv. Klar, er ist immer noch ein bisschen streaky irgendwie. Das ist vielleicht auch einfach so sein Spiel. Aber ja, grundsätzlich finde ich ihn schon. Ja, keine Ahnung. Sag mal, wie findest du ihn? Ich weiß es eigentlich gar nicht genau, wie ich ihn finde. Sag mal, wie findest du ihn denn?
Ich glaube, ich kann einigermaßen nachvollziehen, warum du dir damit schwer tust, weil ich mir mit Randall auch immer ein bisschen schwer tue. Also einfach, weil jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, nimmt er schon relativ viele Würfe, wo ich denke, boah, muss den jetzt nehmen, aber dann fällt halt auch ein gewisser Prozentsatz davon rein. Ja. Also er kann das halt ganz gut. Und insgesamt habe ich das Gefühl, ich kann dem, was er jetzt gerade macht, mehr vertrauen als dem, was er vor 2 Jahren gemacht hat. Weil da war, das war so eine Ausreißersaison im Sinne von, er hat da 41% seiner Dreier getroffen, wo er normalerweise über seine Karriere eher so 31, 32 oder sowas trifft. Also ich meine, auch in dieser Saison, er ist jetzt bei 34 über die Saison. Das ist jetzt nicht, das ist besser als letzte Saison, aber es ist jetzt nicht übermäßig hoch oder so. Mhm. Aber was halt jetzt besser ist und wo ich halt denke, dem vertraue ich mehr, ist, dass halt die Balance insgesamt besser ist. Also dass er halt so er nimmt diese Würfe, er nimmt auch viele, viele Dreier, die meisten seiner Karriere, aber er hat so ein paar lange Zweier, glaube ich, weggelassen und geht halt häufiger, wenn sich die Möglichkeit bietet, geht er halt mehr zum Korb. Also er ist auch innerhalb der Zweierlinie ein effizienterer Spieler als noch vor 2 Jahren. Er erkennt mittlerweile gefühlt ein bisschen häufiger, okay, ich bin entweder schneller oder kräftiger als mein Gegenspieler oder beides. Mhm. Weil, also ich meine, er ist ja auch einfach wirklich ein ziemlicher Brecher und hat gleichzeitig irgendwie einen Touch und ist schnell und athletisch und explosiv und so. Und ich glaube, er nutzt das jetzt besser. Es hilft ihm, glaube ich, auch, dass er halt nicht mehr so komplett overtaxed ist, weil er irgendwie der einzige richtig gute Offensivspieler ist seines Teams. Jetzt ist ja Brunson auch noch da, das hilft ihm, glaube ich, schon sehr. Mhm. Aber ich habe dadurch so den Eindruck, dass er besser darin ist, als noch vor ein paar Jahren oder also vor allem letzte Saison herauszufinden, wann kann ich attackieren, wann habe ich einen Vorteil und dass er dann halt ein bisschen zielstrebiger spielt, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Und deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also er nimmt jetzt auch halt mehr Freiwürfe. Er ist defensiv wieder engagierter. Und ich finde, also knapp gesagt, verkörpert Randle für mich so ein bisschen diese Offense. Also mehr noch als Brunson, weil Randle kein Spieler mit mega viel Schnörkel oder so ist. Jetzt nicht der Typ für fancy Stuff, sondern einfach jemand, der der körperliche Vorteile hat gegenüber vielen seiner Matchups und diese halt nutzt. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was diese Knicks-Offense auch ausmacht. Das ist halt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, wie du auch gesagt hast, das ist jetzt nicht irgendwie alles super schön vorbereitet oder sie laufen die ganz komplizierten Plays, sondern es ist eher so, ah, okay, ich habe hier einen Vorteil, dann genau. Attackiere ich den mal. Oder hier, ich sehe da eine kleine Lücke, ich packe jetzt mal den Drive aus und wenn dann die Hilfe kommt, dann stecke ich ihn durch und dann haben wir Mitchell Robinson im Dunker-Spot oder dann haben wir irgendeinen Schützen in der Ecke, der kriegt den Ball und der wirft dann oder der attackiert das nächste Mal. Und insgesamt ist es halt dieses eigentlich, also abgesehen von Robinson, der ja sowieso eigentlich fast nur in Korbnähe steht, ist ja jeder Spieler, der bei den Knicks auf dem Feld steht, wenn er den Ball bekommt, hat er ja die Berechtigung, dann auch einfach loszugehen. Und alle sind ja irgendwie durchaus fähig und in der Lage dazu, halt dann auch wirklich zum Korb zu gehen. Es ist, also, wie du schon gesagt hast, Spacing ist ein Problem. Es gibt nicht viele Leute in dem Team, die wirklich werfen können. Keiner trifft 40% von der Linie. Brunson ist am nächsten dran, aber selbst Brunson ist ja jemand, der lieber dann nochmal dribbelt und lieber Richtung Korb geht, als dass er dann irgendwie einen Spot-Up-Dreier nimmt. Aber diese Kombination halt einfach zu haben, dass halt auch ein Quentin Grimes, wenn er dann den Ball draußen bekommt, einfach explosiv zum Korb gehen kann und entweder halt selbst finishen oder den Ball durchstecken kann, das ist halt, das macht für mich so ein bisschen diese Offense aus. Und ich finde, Randle spielt da in dieser Saison echt einen sehr guten Part. Also ist für mich auch, genau wie Brunson, absoluter All-Star-Kandidat.
Ja, das hat's jetzt für mich, was du zu Randle gesagt hast, hat's für mich jetzt so ein bisschen sortiert tatsächlich. Also, weil...
Das freut mich.
Ich habe auch so, weil es ist halt immer noch so manchmal so dieses Frustrierende dann, wenn er dann zu sehr Kopf runter ist oder halt so Dinge macht, wo ich mir denke, wo halt so sehr für mich, in meinem Empfinden, den eigenen Wurf sucht. Aber grundsätzlich ist so diese, genauso diese Aggressivität, die du beschrieben hast, dass er halt zum Korb geht, dass er halt seine Physis nutzt und noch mehr nutzt und halt sich weniger auf jetzt die Midrange zum Beispiel verlässt, finde ich, ja, macht ihn dann echt zu einem sehr, sehr guten Spiel, wie du sagst, auch einem potenziellen All-Star. Und ja, Grimes noch ganz kurz, der Drive, weil es einfach wunderschön war, er hatte gegen Toronto diesen Drive, wo er auch auf einmal die Lücke gesehen hat und er hat ihn nicht mit Dunk abgeschlossen, sondern mit einem wunderschönen Layup. Also richtig so, er ist Richtung Korb geglitten und das war auch schon ein bisschen ein Stück Poesie im Garden, fand ich.
Dieser Grimes ist für mich eh so ein bisschen Offenbarung. Also beim Rollenspieler-Shoutout kommen wir, glaube ich, auch nochmal auf ihn zu sprechen, aber gefällt mir extrem gut und ich finde diese Finishes, die er teilweise auspackt, und aber trotzdem irgendwie gleichzeitig auch diese Balance und komischerweise auch das Auge, was er hat. Also das ist etwas, was mich echt überrascht hat, dass er halt trotzdem auch dann in der Lage ist, so den Durchstecker auszupacken. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also exzellenter Rollenspieler.
Definitiv. Und was ich auch noch interessant fand, weil du es kurz angesprochen hattest, also die Mismatches, und da habe ich manchmal so den Eindruck, dass sie eben durch Picks oder durch Pick and Rolls oder durch Handoffs oder so dann versuchen, eben durch Switches dann so ein einfaches Mismatch in Anführungszeichen zu kreieren und dann halt so diese ISO-Geschichte dann auch mal auszupacken. Also das ist schon so manchmal auch so ein bisschen Versuch, so in Anführungszeichen per Design das zu machen.
Sie nehmen die fünf meisten ISO-Plays in der Liga.
Und ich meine, sie haben auch die
Spiele. Drives hat nur OKC mehr, weil OKC halt die wandelnde Drive-Maschine Shai Gilgeous-Alexander hat, aber was die Teams angeht, sind die Knicks da auf Platz 2 und ich finde, das fällt auch echt auf, also dass das eine sehr, sehr Drive-and-Kick-lastige Offense einfach ist.
Ja, genau. Und du hast drei Spiele im Endeffekt, die du ins ISO schickst, die auch gerne ins ISO gehen, also mit Brunson, Randle und auch Barrett im Endeffekt. Also, ja.
Wie gefällt dir Barrett so insgesamt?
Barrett ist halt auch so ein bisschen so ein bisschen frustrierender, oder ich hab Randle und Barrett zusammengefasst, wobei ich Randle damit ein bisschen Unrecht tue, aber es sind halt irgendwie Spieler, habe ich mir aufgeschrieben, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie da Dinge wirklich treffen, obwohl sie es immer wieder nehmen. Also und gleichzeitig sind Spieler, die den eigenen Wurf bevorzugen, die aber auch richtig heiß laufen können. Und es kann funktionieren, aber ich als jemand, der jetzt quasi für einen überschaubaren Zeitraum dabei ist oder halt immer mal wieder ein Knicks-Spiel guckt, ich weiß halt dann bei Barrett noch mehr als bei Randle nicht genau, was ich bekomme. Weißt du, wie ich meine? Also so von also ich weiß irgendwie, was ich bekomme vom Ansatz her, aber vom Ergebnis her kann ich's irgendwie gefühlt weniger einschätzen. Und dann manchmal ist auch so, täuscht es dann auch und die Quoten sind deutlich besser, als ich jetzt gedacht hatte. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so dieser, ja, so ein Bias, den man dann irgendwie nach einer Zeit irgendwie hat. Aber es gibt ja so Spiele, bei denen gehen sie hoch und du denkst so, ja, okay, das passt schon. Und dann gibt es halt so Spiele, bei denen gehen sie hoch und denkst so, schon wieder? Und manchmal geht Barrett für mich so ein bisschen in die Richtung. Also ich hoffe, ich tue ihm damit kein Unrecht. Aber so ist es bei mir, wie ist es bei dir?
Nee, trifft's ganz gut. Also ich habe immer das Gefühl, man sieht bei ihm so ein paar Schritte nach vorne und dann aber auch wieder ein paar Schritte zurück. Und es gibt Spiele, wo man das Gefühl hat, der weiß jetzt auch genau, was er zu tun hat. Also ja, okay, ja, ja. Hier ist jetzt mal das der Gegenspieler, der kleiner ist als er, den er irgendwie dann in Post nehmen kann und wo er dann halt auch irgendwie was, also ein paar nice Finishes irgendwie auspacken kann. Auch diese Backdoor-Cuts, die du angesprochen hast, das macht er teilweise auch schon gut. Und gleichzeitig, wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann sieht man da halt schon auch eine gewisse Stagnation über die letzten Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass er bei irgendwas irgendwie viel besser wäre als noch vor ein, zwei Jahren. Also ich glaube, es ist immer noch für mich eher so, dass ich nicht zu 100% sagen kann, ist das jetzt ein richtig guter NBA-Spieler oder noch nicht? Oder wird er einer? Oder ist das jemand, der wahrscheinlich immer eher ineffizient sein wird? Ich meine, was mir halt bei ihm echt gut gefällt, ist natürlich so, dass der körperlich echt viel mitbringt. Das ist auch so ein richtig kräftiger Spieler, der verteidigen kann. Auch in dieser Saison, finde ich, wieder besser ist als letztes Jahr. Der auch irgendwie häufiger mal Mismatches hat und so, der auch ein Auge hat für seine Mitspieler. Also da sind schon viele Einzelteile, die funktionieren und die ich gut finde. Aber ich würde halt sagen, bisher hat er es halt noch nicht so richtig zusammenfügen können. Und dass die Dreierquote die war halt mal schon bei 40% vor zwei Jahren. Die ist jetzt wieder bei knapp 33%. Und es wäre halt, also ich finde halt vor allem für dieses Setup, wie die Knicks es gerade spielen, wäre es eigentlich schon sehr wünschenswert, wenn Barrett und auch Grimes ein paar Prozent besser wären als Schützen, weil dann würde das alles noch ein kleines bisschen besser aussehen, als das momentan tut. Und trotzdem bringt er halt auch wieder Sachen an den Tisch, die wichtig sind und die gut sind. Also ich bin bei Barrett echt immer noch nicht so richtig in der Lage, mir ein abschließendes Urteil zu erlauben. Ich kann mir vorstellen, dass er jemand ist, der vielleicht erst in zwei, drei Jahren alles zusammengepackt hat und dann ein richtig guter Spieler ist. Aber momentan ist es halt irgendwie so ein, man sieht es immer mal und dann sieht man es halt auch wieder nicht und dann ist man irgendwie wieder ein bisschen frustriert und dann sieht man wieder das Potenzial und naja, ist irgendwie so dazwischen einfach.
Ja, genau. Hoffentlich bald mit Tendenz nach oben. Defense. Das heißt, du hast noch was zur Offense oder hast noch irgendwas?
Nee, eigentlich haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen zur Offense mehr oder weniger gesagt. Also wie gesagt, über den Kollegen Grimes sprechen wir gleich vielleicht noch mehr, dann kommt er vielleicht auch noch mal zum Tragen. Aber ja, defensiv hätte ich jetzt mal gesagt, sie erlauben sehr viele Dreier. Sie konzentrieren sich ein bisschen mehr quasi so auf innerhalb der Zone, auf die Mitte. Sie haben damit mit Robinson auch jemanden, der, finde ich, echt ein guter Ringbeschützer ist. Ich muss gestehen, er war für mich ein paar Jahre so ein bisschen in dieser Whiteside-Zone, wo ich dachte, okay, der hat viele Blocks, aber der ist auch nur an Blocks interessiert. Und wenn er den Block nicht bekommt, dann hat irgendjemand einen offenen Layup, weil er sich halt verspekuliert hat. Und das kommt mir ein bisschen zu häufig vor. Ich habe das Gefühl, dass das in dieser Saison echt besser ist. Also, dass er so die Balance besser findet, dass er halt auch wirklich da relativ viel abdecken kann und schon ein relativ großer Einschüchterungsfaktor ist. Und also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall so der Schlüssel für das ist, was sie defensiv machen. Was wär dir da noch aufgefallen zu ihnen?
Ich hab's ähnlich, also auch so, dass halt quasi die Bigs, also gerade Hartenstein vielleicht noch ein bisschen weniger, aber halt Donovan Mitchell Robinson, genau.
Billy Donovan Mitchell Robinson.
Oh ja, oh
genau.
Ja. Auch nach Pick and Roll halt eher, kurz sortieren, aber alles gut. Nach Pick and Roll eher auch halt absinkt, um halt die Zone zu beschützen. Und dass das halt dann ein sehr, sehr essentieller Faktor ist. Plus eben, was du auch gesagt hast, dass sie die Dreier zulassen. Ich habe auch so, hatte ich den Eindruck, dass die Verteidiger tendenziell alle so ein bisschen sich Richtung Zone orientieren. Also weißt du, also ein bisschen absinken quasi von der Dreierlinie, auch wenn der Ball noch oben ist. So. Und dass das halt so ein bisschen das Design ist. Und ja, im Prinzip, wie gesagt, Defense finde ich immer nicht so einfach irgendwie aufzudröseln, aber das waren jetzt so die zwei großen Dinge, die mir irgendwie aufgefallen sind. Der Switch, finde ich, nehmen sie auch regelmäßig, weiß nicht, ob es immer ist vielleicht übertrieben, aber so, dass so dieses Zone, eher die Zone beschützen als die Dreierlinie und halt eben mit da den Ringbeschützer Mitchell Robinson maximieren. Und Hartenstein, oder hattest du auch den Eindruck, dass Hartenstein so ein bisschen anders verteidigt als Robinson, jetzt nicht fundamental anders, aber einfach so ein bisschen weniger, vielleicht dann mal ein bisschen aggressiver dann nach dem Pick and Roll hochgeht und versucht vielleicht zu blitzen oder so?
Ich glaube auch, dass man ihn ein kleines bisschen häufiger oben sieht. Also das Grundprinzip ist zwar meistens schon das, was du angesprochen hast, also mit mehr Drop, aber ich glaube, Hartenstein ist jemand, der der häufiger ein bisschen weiter oben eingesetzt wird. Aber ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, also dieses Grundprinzip. Im Prinzip verteidigen sie Gegner ein bisschen so, wie sie wahrscheinlich auch verteidigt werden sollten, obwohl gegnerische Teams eigentlich besser Dreier werfen können als sie. Aber also, dass halt irgendwie das klar priorisiert wird, dass die Zone irgendwie beschützt werden muss und dass halt auch Rebounds eingesammelt werden, weil, also das ist, glaube ich, immer noch eine der wichtigsten Stärken, die Knicks defensiv haben, dass sie halt einfach alle Defensiv-Rebounds kriegen. Also sowohl Randall als auch Robinson sind da drin halt sehr gut und dadurch, sie vermeiden die zweiten Chancen, die sie auf der Gegenseite haben. Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Sie vermeiden auch Transition-Möglichkeiten für das gegnerische Team, weil sie halt einfach keine Turnover begehen. Also das ist halt auch etwas, was ihnen da echt hilft. Und was wollte ich sonst noch sagen? Ah ja, genau. Ein relativ wichtiger Punkt ist aber, glaube ich, auch, dass sie momentan auch Shooting-Luck haben, was das angeht. Also die gegnerischen Teams treffen gegen sie einfach extrem schlecht Dreier. Und das ist etwas, wo man immer nicht genau sagen kann, ist das jetzt, weil sie das super verteidigen, weil sie da irgendwie viel Druck ausüben, oder hat das auch damit zu tun, dass es halt einfach ein bisschen Glück oder Pech involviert ist, je nachdem, aus welcher Warte man das sehen kann. Und da kann es halt auch mal passieren. Und vor 2 Jahren ist das denen nichts passiert. Also da waren sie halt über die Saison, waren sie da echt gut und hatten vorne auch durch halt vor allem Randall halt dieses Shooting-Luck auf ihrer Seite. Und dann waren irgendwann Playoffs und dann hat man gesehen, okay, wenn das nicht hält, dann ist da irgendwie nicht ganz so viel. Und also ich glaube, ganz so extrem droht ihnen das in dieser Saison nicht, aber ich glaube schon, dass die Dreierquote von den gegnerischen Teams durchaus auch ein bisschen höher sein könnte. Und dann sieht das Rating hier, also dann sind sie da eher mittelmäßig, als jetzt gerade sind sie knapp überdurchschnittlich, was die Defense angeht. Ich glaube, in Wirklichkeit rangieren sie wahrscheinlich einfach irgendwo in der Mitte, was die Defense angeht, glaube ich. Ja. Also sie haben insgesamt wieder mehr Buy-In als letzte Saison, das sieht man schon. Also auch Randall und auch Barrett, die sind da echt wieder besser als letztes Jahr. Und dass Grimes in der Starting Five steht, statt jemand wie Fournier beispielsweise, ist auf jeden Fall auch eine Hilfe. Aber sie sind jetzt für mich kein exzellentes Defensivteam. Und also ich glaube, sie haben jetzt so bisher nicht wirklich ein Line-Up, wo ich jetzt das große Vertrauen drin hätte, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, jetzt dieses Matchup erfordert von uns, dass wir alles switchen oder so. Da weiß ich nicht, wie gut sie das durchführen könnten. Aber so mit der Base, die sie momentan haben, mit einem richtig großen Typen und häufig dann noch Toppin oder Randall halt dazu, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut.
Ja, den Eindruck habe ich auch, auf jeden Fall. Gut, nachdem wir dann die Spielweise abgehakt haben, können wir mal auf die gucken, die die Spielweise ziemlich mitprägen, nämlich die Spieler. Wir haben den Player to Watch, wen sehen wir gerne? Und ich muss sagen, mittlerweile ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es ist einfach so, shifty, crafty Guards mag ich sehr gerne und Jalen Brunson gucke ich deshalb sehr, sehr gerne beim Basketballspiel zu. Auch, weil im Endeffekt ich das, was er jetzt spielt, auch gar nicht unbedingt so erwartet hatte. Also klar, in Dallas war er eine verlässliche zweite Scoring-Option neben Luca, spielt aber auch neben Luca. Das heißt, also da war schon jemand, der für ihn vielleicht noch mehr Lücken gerissen hat und er war jetzt nicht unbedingt die 1A, 1B oder nicht unbedingt die 1B-Geige, sondern schon klar die zweite Geige, sagen wir es mal so. Und jetzt, keine Ahnung, habe ich schon den Eindruck, pendelt das zwischen 1A und 1B und ich finde aber auch vor allem eigentlich schon eher 1A, weil er mit der Art und Weise, wie er spielt, auch die Identität des Teams irgendwie mitprägt. Also wir haben ja vorher auch gesagt, dass sie ja relativ, also wenig Turnover produzieren, gut mit dem Ball umgehen. Und für mich ist Brunson da schon jemand, der halt irgendwie so eine, obwohl er attackiert, aber so eine unaufgeregte Spielweise hat, so einen gewissen, ja, also er hat so eine gewisse Ruhe und Selbstsicherheit und es ist jetzt nicht so mit dem Kopf durch die Wand, sondern lieber nochmal ein bisschen Hesitation oder nochmal ein Stepback oder ein Step-Through oder also so, weißt du, es ist nicht so dieses, ja, es ist kein Überdrehen, wie ich vorher auch schon gesagt habe. Und gleichzeitig kann er auf so viele Arten scoren und das, was ich für einen kleinen Spieler schon irgendwie extrem beeindruckend finde, auch diese schweren Würfe dann über größere Gegenspieler, die er regelmäßig trifft, dann kann man natürlich die Frage stellen, inwieweit lässt sich das halten? Kommt irgendwann der Einbruch? Ich finde, er zeigt jetzt schon so lange, dass ich jetzt nicht den ganz großen Einbruch erwarte, aber so diesen Stil, den er da mitbringt und den er auch da eingebracht hat bei den Knicks, dem schaue ich irgendwie gern zu. Und ich finde halt, so ein Spieler gibt dir halt auch gibt einem Team auch einen gewissen Floor einfach, weil er einfach verlässlich abliefert. Ist jetzt, glaube ich, auch Eastern Conference Player of the Week geworden. Und ich hätte es ehrlich gesagt so auch gar nicht erwartet. Also wirklich, dass er so die Rolle so ausführen kann und dann wirklich so ein bisschen, ja, halt so eine ganz groß prägende Figur bei so einem, bei einem wirklich guten NBA-Team sein kann. Und deshalb, wie gesagt, und dann noch die Art und Weise, wie er es halt macht, bereitet mir Freude.
Ja, also sehe ich auch so. Und ich hatte schon mir gedacht, dass er gut sein würde in New York. Also ich fand zwar, also mich hat diese Offseason-Strategie im Sinne von, wir schubsen alles um, was nur irgendwie geht, damit wir auf jeden Fall Jalen Brunson kriegen, aber dann machen wir nicht noch den nächsten Move. Das fand ich zwar ein bisschen schräg irgendwie damals, aber ich fand jetzt nicht, dass dann, also das Brunson holen an sich irgendwie eine blöde Idee wäre oder so. Und ich dachte mir schon, ja, der kann vielleicht auch außerhalb von Luka Usage noch ein bisschen mehr zeigen. Also ich meine, er hat ja auch letzte Saison, wenn Doncic mal nicht drauf war oder wenn er mal Spiele verpasst hat, dann hat Brunson seine Zahlen ja schon auch in die Höhe geschraubt. Und er hat auch in den Playoffs ja, als Doncic gegen Utah am Anfang nicht dabei war, hat ja Brunson auch dann irgendwie ein 40-Punkte-Spiele gehabt und so. Und hat ja, ich glaube, es waren 3 Spiele und er hat die Mavs zu einer 2-1-Führung geführt. Also der hat da schon gezeigt, dass da viel geht. Und trotzdem, dass es jetzt dann so abgeht wie im Januar, das ist dann trotzdem auch nochmal eine andere Hausnummer. Also er war ja vorher auch schon irgendwie die ganze Zeit gut, aber im Januar macht er halt bisher irgendwie 32 Punkte im Schnitt. Das ist jetzt schon natürlich eine Dimension, wo ich jetzt auch nicht wusste, okay, das sehen wir jetzt von Jalen Brunson. Da gehe ich auch nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie Jalen über Brunson, die gesamte Saison... Jalen Brunson wäre auch nicht schlecht, ne? Auch ein guter Spieler.
Ja,
wenn wir den Basketball-IQ von Brunson und die Athletik... Auf jeden Fall, also dass er quasi jetzt dann auch noch wirklich so in Richtung Topscorer gehen kann, das finde ich auch krass. Ich, wie gesagt, ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass das jetzt irgendwie die gesamte Saison über so bleibt, aber jetzt so im Schnitt, wo er jetzt halt steht mit 22 und 6 bei guten Quoten, also knapp 40% von draußen, 50% aus dem Zweierland, obwohl halt wirklich die allermeisten Würfe irgendwie selbst kreiert und schwierig sind, ja. Das ist schon sehr gut und das wirkt, also wie du schon gesagt hast, das wirkt für mich jetzt aber auch nicht wie etwas, was er nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum bestätigen könnte. Also weil es halt einfach alles, er bereitet halt jeden Abschluss irgendwie mit Sinn und Verstand vor und weiß irgendwie genau, wie er seinen Körper einsetzen kann, hat irgendwie 48.000 Fakes im Repertoire, hat eine überragende Fußarbeit und er wirkt halt irgendwie immer in Kontrolle. Das ist, finde ich, auch etwas, was ihn, ich meine, es gibt ja und gab auch in der Vergangenheit schon häufiger Spieler, die halt irgendwie klein waren und trotzdem dominante Scorer waren. Und meistens kam das da aber halt mehr so über Explosivität oder über dann halt viele Dreier oder so. Und Brunson nimmt eigentlich nicht viele Dreier und er ist auch nicht wahnsinnig explosiv. Er ist jetzt auch nicht der krasse Athlet oder so, aber er ist halt irgendwie recht kräftig und er ist halt unfassbar smart und kommt deswegen halt trotzdem auch in Korbnähe immer wieder an jeden Abschluss, den er haben will. Und das finde ich auch total beeindruckend. Also da fallen mir auch nicht viele Spieler ein, die das so auf die Art und Weise machen. Also er hat so ein paar Dimensionen von unserem geliebten Professor Andre Miller, aber es ist natürlich trotzdem auch noch mal ein ganz anderer Spielertyp irgendwie. Und dem sehe ich schon auch wirklich extrem gerne zu. Ist auch noch so eine Eigenheit übrigens bei den Knicks, dass die 3 Topscorer alle Linkshänder sind. Das siehst du normalerweise auch nicht.
Stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja.
Dadurch wirken die einfach total funky irgendwie. Ja.
Passt in die Stadt, muss so sein. Ja. Aber hattest du einen anderen Spieler auch noch bei Player to Watch oder ist es für dich auch Brunson?
Ja, wir haben über Randall schon gesprochen. Deswegen hätte ich gesagt, hier ist Brunson derjenige, den ich auf jeden Fall auch thematisieren wollte. Ich meine, ich schaue Emmanuel Quickley gerne zu, aber wenn wir uns für einen entscheiden wir uns auf jeden Fall für Jalen Brunson.
Genau. Quickley kann man, finde ich, auch mit Grimes dann vielleicht später noch ein bisschen besprechen.
Dann machen wir das doch einfach jetzt.
Ja, wir haben noch eine Enttäuschung, wobei du weißt ja, ich bin bei Spox, war ich ja auch immer Verfechter, den Flop des Spiels abzuschaffen. Hat meine Kampagnen haben leider zu keinem Erfolg geführt, aber ich habe jetzt niemanden. Das Einzige, was ich bei Knicks tatsächlich geil finde, die Vibes. Also weißt du, wenn es gab so ein Bild am Ende vom Pacers-Spiel, klar, da haben sie auch eine größere Führung verspielt gehabt, teilweise auch ohne Tyrese Halliburton, der sich ja da verletzt hatte. Aber da saßen dann Randall und Brunson nebeneinander und hatten irgendwie so versteinerte Minen. Und sie haben irgendwie oft so, so versteinerte Minen, auch so einen leicht ernsten, unzufriedenen Blick irgendwie drauf.
Ja, ich glaube, also, das ist der stoische Blick. Aber ja. Also bei Brunson zumindest. Bei Randall, ja. Das stimmt schon. Also vor allem, wenn man letzte Saison noch so ein bisschen vor Augen hat, da war er halt wirklich auch regelmäßig, der hat ja dann auch den Fans den Stinkefinger gezeigt und da dachte man ja. Eigentlich, das ist gar nicht mehr zu retten. Der hat ja. Überhaupt keinen Bock mehr dort zu sein.
Vandale
da ist
halt.
Ja, genau. Da ist es jetzt schon deutlich besser, aber ich weiß, was du meinst. Und ich meine, sie haben halt auch Thibodeau als Trainer, ne? Also auch wenn sie mit 20 eben. Führen, dann hört man den ja auch die ganze Zeit knurren und schimpfen an der Seitenlinie, was auch immer diese Watching Experience bei Knicks Spielen schon irgendwie aufwertet.
Finde ich auch. Mir macht's irgendwie, auch wenn sie nicht das funkieste Team sind, trotz dreier Linkshänder, macht's mir trotzdem irgendwie Spaß. Also wie gesagt, so dieses ganze, diese Komplett Experience aus Garden, Thibodeaus Stimme, dann Mike Breen und Walt Frazier und dann eben Jalen Brunson und dieses ganze, ja, irgendwie ist es eine runde Experience für mich gewesen, muss ich sagen.
Ja, sehe ich auch. Also ich meine, gerade Breen Frazier ist natürlich auch schwer zu übertreffen. Das ist ja. Das ist einfach sehr unterhaltsam. Ich hatte trotzdem eine Enttäuschung, da geht es aber eigentlich weniger um den Spieler, sondern vielleicht ein bisschen mehr darum, wie er genutzt wird. Und das ist Isaiah Hartenstein halt, weil also er macht schon irgendwie das, was von ihm verlangt wird, aber ich finde, das maximiert halt nicht seine Rolle, es maximiert nicht seine Fähigkeiten. Und eigentlich liegt ihm die Rolle, die er da spielt, auch nicht so gut. Also einfach, weil er ist ja nicht so ein explosiver Athlet, wie das Mitchell Robinson beispielsweise ist. Er ist jetzt nicht der Typ, der, wenn er im Dunker-Spot rumlungert, den krassen Einschüchterungsfaktor hat und der, wenn man ihm dann den Ball gibt, innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde zum Dunk hochsteigt oder so. Das ist halt irgendwie nicht seine Spielweise. Die Sachen, die er richtig gut kann, sind halt so dieses eigentlich Playmaking, dieses Spiel in Bewegung, irgendwie schnelle Entscheidungen treffen und so. Und das wird halt von ihm einfach gar nicht verlangt, weil es einfach nicht seine Rolle ist. Das ist auch okay. Also ich meine, als Offensiv-Rebounder ist er trotzdem auch auffällig. Aber ich denke, also als sie ihn geholt haben, hatte ich schon mal die Vorstellung, dass sie ihn vielleicht ein bisschen anders einsetzen wollen, weil man halt letzte Saison bei den Clippers gesehen hat, was für ein guter Spieler der eigentlich sein kann. Und in der Rolle, die er jetzt spielt, ist er halt einfach nur ein Spieler, finde ich. Und letzte Saison hatte man schon eher das Gefühl, das ist eigentlich ein einigermaßen besonderer Spieler für das, was er da macht. Das ist jetzt halt einfach nicht der Fall.
Stimmt, wenn man so sieht, ist es quasi, ja, wie du sagst, die Art und Weise, wie er eingesetzt wird, einfach so ein bisschen enttäuschend, weil es dann ja dem nicht gerecht wird, was er eigentlich theoretisch bringen kann. Das stimmt. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Er bekommt deshalb auch keinen Roleplayer-Shoutout, ne? Sondern.
Nee. Das ist Kevin.
Kevin Grémé, um im französischen Sprech zu bleiben, dass du schon mal reinkommst, ne? Nicht, dass du auf einmal gefahren bist, boah, was? Mais ouais,
non? Muss es nicht Quentin Grimm sein, dann? Klingt aber auch irgendwie ganz fies.
Ja. Oder halt Emmanuel Quickley. Dann noch.
Das klingt zumindest ein bisschen weniger schwierig, sagen wir mal.
Ja, Quentin Grimes. Lass deine Ode raus, würde ich sagen, weil du bist ja, ich hab rausgehört, du bist durchaus begeistert von dem Kollegen.
Ja, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie alle Bäume der Welt ausreißt oder so, aber ich finde einfach, dass er für
soll
die...
Soll er ja auch nicht, ne? Weil wäre schlecht, so fürs Klima.
Ja, das du kannst mich mal, aber ich finde die Rolle, die ihm dazu gedacht ist in der Offense, die, und also auch defensiv, wo er halt seine Länge und Athletik irgendwie auch gut einsetzt, aber die Rolle, die er offensiv spielt, die füllt er einfach ziemlich gut aus. Also ist jetzt kein exzellenter Dreierschütze, trifft aber immerhin 40% aus den Ecken, sodass ich mir auch vorstellen könnte, dass das noch ein bisschen nach oben geht und hat gleichzeitig aber auch so diese Dynamik, dass wenn er den Ball gefangen hat und einen Vorteil sieht, dass er dann halt einen Closeout attackieren kann, kann dann auch am Korb finishen, also er trifft 60% seiner Zweier, was natürlich auch nicht schlecht ist. Verliert dabei aber auch irgendwie selten die Kontrolle, also sieht dann auch Möglichkeiten, wo man den Ball noch abgeben kann, hat, finde ich, eine irgendwie auffällig gute Körperbeherrschung, was auch dabei hilft, dass man halt zum Beispiel, wenn man Closeouts attackiert, nicht permanent irgendwelche Offensivholz noch bekommt. Und ja, insgesamt habe ich einfach das Gefühl, dass sie da mit ihm einfach jemanden haben, der im Idealfall über viele Jahre halt so eine gewisse Position einfach ausfüllen kann. Also der wird kein keinen Star oder so, also das Potenzial sehe ich zumindest jetzt nicht unbedingt, aber einfach jemand, der so für die heutige NBA eigentlich so die meisten Sachen mitbringt, die du von einem Rollenspieler haben willst, weil er halt auch kein irgendwie eindimensionaler, stationärer Schütze oder so ist, sondern halt eher jemand, der dann auch noch eine Entscheidung mit dem Ball in der Hand treffen kann. Also werfe ich jetzt oder passe ich weiter oder bewege ich mich und diese Sachen auch alle einigermaßen gut beherrscht. Ich glaube, wenn er es schafft, über die nächsten Jahre seine Dreierquote halt noch ein bisschen weiter nach oben zu schrauben, dann haben sie da einen guten. Und dann, ich meine, Grimes ist ja im Sommer auch so ein bisschen ein Thema gewesen, weil einfach die Knicks, also weil anscheinend diese Verhandlungen wegen Donovan Mitchell unter anderem daran scheiterten, dass die Knicks halt Quentin Grimes nicht abgeben wollten. Und da hatte er halt gerade erst eine Rookie-Saison hinter sich, wo er, glaube ich, 6 Punkte im Schnitt gemacht hat. Und da konnte man das, glaube ich, schon ein bisschen mehr in Frage stellen. Ist ja auch jetzt, glaube ich, immer noch eine berechtigte Frage, ob man besser diesen Deal hätte versucht zu machen oder ob man es halt so beibehält. Aber ich finde, er ist halt echt ein guter Spieler. Also gefällt mir richtig gut. War für mich so ein bisschen die Entdeckung, so ein bisschen beim intensiveren Knicks schauen jetzt.
Ja, ich war auch ein bisschen gespannt, weil ich auch noch so diese Diskussion aus dem Sommer im Kopf hatte. Und ja, aber alles, was du sagst, ich meine, er ist halt im Endeffekt, also er braucht den Ball nicht. Wenn er ihn dann aber bekommt, dann kann er was damit anfangen. Also hast du ja alles beschrieben, so dass er dann eben auch halt zum Korb gehen kann, auch ein bisschen kreieren kann oder halt den Wurf nehmen kann. Und das ist eigentlich optimal. Und ja, und ich hab noch Quickly dazu eben notiert, weil Quickly war ja eigentlich dann auch, ja, eigentlich bis vor kurzem in Trade-Gesprächen hieß es ja auf einmal, okay, er ist jetzt irgendwie, er sei doch zu haben und es gäbe doch Möglichkeiten. Und dann hat er jetzt aber so bis zum Raptor-Spiel 14 Spiele in Folge gehabt mit gut 18 Punkten, mit 47% aus dem Feld, 37% von draußen, 4 Rebounds, gut, 4 Assists, gut. Und ja, hat da irgendwie so seine Rolle mehr gefunden, so ein bisschen durfte er teilweise auch starten, jetzt nicht immer. Aber ich finde halt, was ich bei ihm ganz cool finde, also wir haben ja, also die Knicks attackieren viel, aber sie haben bei diesen Drives irgendwie hat auch so eine eigene Art des der Dynamik. Also haben wir auch schon gesagt, ne? Klar, Randle bringt mit eine gewisse Explosivität mit, ist aber eher halt ein Büffel. Und Brunson kommt auch eher durch halt Cleverness Richtung Ring. Und ich finde, Quickly gibt dem Ganzen halt noch so den Speed-Faktor dazu irgendwie. Also der war halt einfach wahnsinnig schnell, so eine gewisse Recklessness einfach auch mal, dann schon auch mal den Kopf runternehmen kann und einfach eine Defense dann auf den falschen Fuß erwischen kann, einfach weil er diesen Speed mitbringt. Und das finde ich halt, ist halt irgendwie noch eine Komponente, die diesem Team halt irgendwie eigentlich ganz gut tut, finde ich. Gerade wenn er sich so ein bisschen abwechseln kann, so als zweiter Guard vielleicht oder so mal von der Bank kommen kann, mal mit der Bank spielen kann und so, oder mal mit den Startern. Finde ich, also ja, hat mir jetzt auch Spaß gemacht, irgendwie zuzuschauen. Ich finde, er hat und kann halt so, wenn er so spielt, wie er es zuletzt getan hat, ist er auch wertvoll für das Team.
Ja, finde ich auch. Also er ist halt immer noch, was den Wurf angeht, echt streaky. Da ist also leider so, dass es über seine 3 Jahre in der NBA so die Dreierquote jedes Jahr schlechter geworden ist. Momentan nur 33%. Also der Saisonstart war auch sehr schlecht. Es wird, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser, aber es ist halt bei ihm irgendwie immer so ein bisschen auf und ab, aber ich habe das Gefühl, dass er mittlerweile auch trotzdem ein bisschen besser versteht, wie du es beschrieben hast, dass wenn er halt attackiert, dass er dort halt dann eine gute Entscheidung trifft und dass er beispielsweise den Floater auspackt, der ja auch irgendwie immer ganz nice ist und dass er halt so seine Schnelligkeit irgendwie gewinnbringend einsetzt. Also ich finde, das war über die letzten Jahre grundsätzlich immer so ein Thema, dass eigentlich die Starting Five teilweise so ein bisschen schläfrig gespielt hat und dann kamen die Bankspieler rein und auf einmal ging es ab. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also die Starting Five der Knicks ist in diesem Jahr dominant. Die haben wie ein Net-Rating von +12 und das war über die letzten Jahre meistens negativ. Also die sind da echt gut. Aber trotzdem verändert sich halt so durch die Leute, die dann von der Bank reinkommen, teilweise so ein bisschen das Tempo. Und da ist Quickly auf jeden Fall hervorzuheben. Da ist auch Obi Toppin hervorzuheben, der irgendwie immer noch nicht so ganz alles zeigen konnte, glaube ich. Und also war ja auch zwischenzeitlich verletzt und da bin ich mal gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Mhm. Aber ist halt auch, also der bringt halt dann auch mal so eine athletische Komponente mit rein und so. Und da kommt schon auch noch ein bisschen was nach.
Da hat ja auch so ein bisschen mir die Frage notiert, wer ist Obi Toppin? Also als Spieler.
Ja. Weil, das weiß ich auch nicht.
Ja, schade. Ich hatte auf Erleuchtung gehofft. Nee, aber das war genau das Ding. Ich sehe so irgendwie und sehe dann so diese Ansätze und so dieses, ja, so ein bisschen, ja, mal von draußen, dann irgendwie mal so, ja, hart Richtung Ring cutten und dann da halt die Athletik nutzen, aber halt immer nur so, ja, so mal reingeträufelt irgendwie gefühlt. Und da, ja, irgendwie da, Toppin kann ich noch nicht, konnte ich noch nicht so richtig packen. Aber es, genau, wie du sagst, es gibt halt diese Ansätze, die eigentlich irgendwie mindestens interessant, aber auch irgendwie vielversprechend sind. Und dann mal gucken, ob er dann halt eine größere Rolle kriegt oder wie sich das dann noch entwickelt. In the future.
Ja, irgendwie ist so ein bisschen mein Eindruck bei den Knicks. Ich weiß auch nicht, wie fair das ist, aber dass hier irgendwie, was die letzten Jahre angeht, beim Draft irgendwie in der Lottery ein bisschen weniger das Händchen hatten als später im Draft. Also da haben sie irgendwie so ein paar Leute gefunden, die ihre Erwartungen eigentlich übertroffen haben. Also Grimes, Quickly, Mitchell Robinson kannst du da, glaube ich, auch eigentlich mit reinziehen. Und also Toppin war ja Lottery-Pick, da weiß man es jetzt noch nicht. Kevin Knox hatten sie hochgepickt, der ist ja jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr dort, aber war eigentlich wirklich eine Enttäuschung. Barrett weiß man immer noch nicht, also der ist für mich weder noch Stand jetzt, aber war halt auch ein Nummer 3-Pick. Irgendwie, es ist alles eine einigermaßen komplizierte Geschichte.
Also ohne Barrett jetzt abmoderieren zu wollen, auf gar keinen Fall. Also es ist aber auch so ein bisschen so der, so habe ich mir jetzt gerade gedacht, so der Fluch der frühen Draftboards und so. Also bei Barrett war halt so früh schon so klar ein Top-Pick oder einer der Top-Picks. Ja. Und war halt dann immer in der Konversation, dass du vielleicht irgendwann, wenn du an 3 hast du gesagt, ne, was?
Ja, hinter Zion und Ja Morant.
Ja, genau. Wenn du dann kommst, dass es fast, also sagen wir so, dass die Hürde, jemand anderen zu wählen, höher wäre, als wenn diese ganz große Konversation vorher nicht stattgefunden hätte. Wenn du ihn einfach nur hättest spielen sehen, über ein paar Jahre, aber so dieses, da ist ja so dieses Ding, okay, der, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht denken Front Office auch anders, aber ich habe mir das gerade irgendwie so gedacht, weil okay, alle Experten haben gesagt, das ist der bringt irgendwie alles mit und jetzt am College lief es nicht so gut, aber wir haben die Chance, ne? Es könnte vielleicht wird er am Ende der zweitbeste Spieler des Drafts oder ja, man, er hat ja auch neben Zion gespielt, vielleicht hat ihn irgendwie so und dann ja, dann kommst du, dann hast du zwar diesen frühen diesen Top Pick, aber bist dann fast in Anführungszeichen gezwungen, einen Spieler zu nehmen. Wie gesagt, nicht no offense RJ Barrett, weil wie gesagt, ich finde ihn irgendwie mit Hang zu gut, wenn man so sagen kann.
Ja.
Nur halt so dieses.
Ich auch, glaube ich.
Diese
Hang zu gut trifft's ganz gut.
Diese, ja, die, was alles vorher abläuft, dass das natürlich auch in die, ja, so einen gewissen, vielleicht etwas übertrieben formuliert, Zwang dann irgendwie auch kreieren kann für ein Front Office, einen Spieler dann zu picken, wenn er noch vorhanden ist, wenn man selber dran ist.
Weißt du, was die besten Front Offices dann machen?
Traden.
Ja, sie nutzen diesen Druck und geben den Nummer 1-Pick an Philly ab und picken Jason Tatum an 3.
Ja, ja.
Aber das kriegt nicht jeder hin.
Noch besser wäre es gelesen, wenn sie Jalen Brownson gepickt hätten, aber das
war's gut. Gut, sie haben immerhin eine entscheidende Komponente von Jalen Brownson
gepickt. Ja, das stimmt.
Und das war auch einigermaßen kontrovers, wenn ich mich richtig erinnere, weil der als nicht ganz so weit galt. Aber ja. Ja, so entwickelt sich das dann immer. Ich meine, da an 5 war Darius Garland, aber was will man machen? Es fällt immer jemand. Und ja, also keine Ahnung, also Barrett kann durchaus auch noch einen Schritt machen. Aber lass uns doch vielleicht mal ganz kurz, weil wir jetzt ja das Thema Donovan Mitchell eh auch schon mal angesprochen haben. Aus heutiger Sicht, findest du, sie hätten das machen sollen? Also sie hätten alles daran setzen sollen, dass sie quasi zu, sagen wir mal, Brunson und Randall wären wohl safe gewesen, dass sie zu diesem Duett noch Donny hinzugestellt hätten?
Ich meine, es gibt ja zwei Dinge, die man anschauen muss. Also einerseits, okay, wie sähe quasi das Team aus? Wer wäre gegangen? Wie sähe quasi die Teambalance aus? Und was spielt Donovan Mitchell gerade in Cleveland? Und wenn ich mir den Spieler anschaue, dann hätte ich den vielleicht schon ganz gern. gerade auch, weil man ja gerade sieht, wie er ja neben einem Scoring Guard ja auch sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr gut sein Ding macht und auch seine Passing-Fähigkeit mit einbringt und so. Das heißt, ein Backcourt offensiv aus Mitchell und Brunson hätte für mich schon auch einen gewissen Charme. Und ich habe halt diese, sagen wir mal so, die Defense der Cavs ist halt etwas besser bestückt, dann Schwächen, die dieser Garland-Mitchell-Backcourt hat und vielleicht ähnliche Schwächen hätte auch ein Brunson-Mitchell-Backcourt, besser zu kaschieren. Ich weiß auch nicht, inwieweit, ist vielleicht auch eine Frage, ist vielleicht auch, wenn du einen Spieler wie Mitchell bekommen kannst, vielleicht dann auch irgendwie hinfällig, dann musst du andere, dann willst du vielleicht auch andere Lösungen finden, aber wenn du noch einen High-Volume-Shooter quasi dazu nimmst, also neben Randall, neben Barrett, neben Brunson, wann es dann nicht irgendwie zu viel ist. Aber wie kann natürlich so sein, dass du dann irgendwann, ich meine, Barrett wäre ja auch wahrscheinlich Teil eines Deals gewesen. Oder war ja. Oder war im Gespräch, ich weiß noch nicht mehr, ob es dann hieß, Barrett wollen sie doch nicht oder Barrett wollen sie dann doch, bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
Barrett war lange irgendwie mit drin und ja. Dann haben sie den Vertrag verlängert und damit haben sie dann wohl auch die Jazz insoweit geärgert, dass sie dann halt kurzfristig gesagt haben, dann eben Cleveland. Also
ja,
da gab es wohl irgendwie zwischenzeitlich dann auch mal von der einen Seite, vielleicht sogar von beiden sogar die Erwartung, okay, das hat jetzt erstmal nicht funktioniert, aber wir nehmen die Gespräche nochmal auf, weil eigentlich wissen wir alle, ihr wollt den, der will zu euch und wir wollen, was ihr habt. Ja. Und dann haben die Knicks halt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, damit überrascht, dass sie Barrett verlängert haben. Und dann war das quasi erstmal vom Tisch. Und dann kam der Clevelander um die Ecke.
Wo er sehr gut reinpasst. Und ich glaube, er passt nach Cleveland etwas besser, als er nach New York gepasst hätte.
Das glaube ich auch.
Aber ich würde das Team gern sehen, quasi, wenn er jetzt dabei ist. Wenn du hättest wahrscheinlich ein ähnliches Problem, wie Cleveland jetzt hat, so quasi das Snüppelstück auf dem Flügel.
Ja, außer Grimes bleibt halt, ne? Aber wenn der weggedealt wurde, dann bräuchtest du den Spielertypen halt eigentlich wieder. Und dann ist so ein bisschen, ich meine, man opfert halt immer was und bekommt auch was. Also sie wären dann halt nicht mehr auf fast allen Positionen irgendwie körperlich so ein bisschen überlegen und kräftiger, weil sich halt einfach diese Komponente ein bisschen ändert. Dafür hätten sie halt einen der besten Offensivspieler der Liga da auf einmal drin und dann geht halt das Ceiling geht halt weiter nach oben. Weil, also meine Theorie ist so ein bisschen, was die Knicks jetzt gerade angeht, Platz 7 offensiv, das ist eigentlich absolut maxed out. Ich weiß nicht, ob sie da noch viel höher klettern können mit dem Personal, was sie gerade haben. Wenn jetzt RJ Barrett in 2 Jahren 40% seiner Dreier trifft, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber momentan sehe ich das halt nicht unbedingt. Und wenn du Mitchell hast, dann kannst du da halt natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Dann ist aber defensiv wieder die nächste Frage und überhaupt. Und ich glaube, was halt vielleicht die noch wichtigere Frage ist, könnte das Team, wenn sie jetzt Mitchell statt Barrett hätten, und sagen wir mal, sonst ist alles, was die Kernrotation angeht, mehr oder weniger gleich, aber sie haben halt Mitchell statt Barrett. Ist das dann ein Team, was um den Titel mitspielen kann oder nicht? Weil das ist ja letztendlich die Frage, die du irgendwie positiv beantworten musst oder zumindest solltest, wenn du so einen Deal machst und halt quasi alles abgibst. Und da habe ich meine Zweifel. Das glaube ich halt immer noch nicht. Und das war auch irgendwie im Sommer ursprünglich dann der Grund, warum ich dachte, ist schon irgendwie okay, dass sie es nicht gemacht haben. Auch wenn ich dachte, sie machen es. Und dass sie halt erstmal da quasi ein bisschen geduldiger waren. Also irgendwie bin ich da immer noch und gleichzeitig denke ich auch, es wäre halt schon auch eine echt große Chance gewesen, einen geilen Spieler zu bekommen, der dann auch nochmal mehr Leute irgendwie für die Knicks begeistert hätte, als es das momentane Team tut. Weil ich meine, man sieht ja schon, dass Brunson irgendwie einen gewissen, dass der sehr viel Wohlwollen auf sich zieht, aber selbst der und auch Randall haben es ja kaum geschafft, irgendwie in die Top 10 beim All-Star-Voting zu kommen. Wo man auch denken würde, okay, das sind doch die Knicks. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, zumal beide es sportlich total rechtfertigen. Das wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn Donovan Mitchell dort wäre und 70 Punkte aufgelegt hätte. Also das wäre, glaube ich, vielleicht einfach nochmal eine etwas andere Hausnummer.
Ja, und ich meine, vielleicht wäre es auch nochmal ein Zwischenschritt gewesen. Du wärst der dem Contender-Status vielleicht anderthalb Schritte näher gekommen nochmal und dann wäre vielleicht nochmal der ein oder andere Deal nötig gewesen, um dann wirklich den ganz großen Schritt zu gehen. Ob der dann kommt, weiß man ja nicht. Aber vielleicht hätte es dich ein bisschen näher gebracht. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach eine Philosophiefrage, ob du halt möglichst viel bereit bist, herzugeben, um dann nochmal weiterzugehen und dann halt vielleicht auch zu gucken. Weil ich meine, im Endeffekt ist ja, egal wie viel du planst, ich meine, Zufall ist auch immer, spielt auch mal mit rein. Also, keine Ahnung.
Frag mal jeden Wurf von Julius Randle.
So ungefähr, genau. Und deshalb, ja, aber ich muss sagen, was ich halt damals gesagt habe, also ich finde es, ich stand der Geschichte, der Paarung Brunson, Mitchell aufgrund defensiver Fragen schon skeptisch gegenüber. Also, und dann jetzt so zu tun, hätten sie machen müssen, finde ich dann auch schwierig. Also, aber ich glaube, ich hätte den Spieler Mitchell gerade schon sehr gerne. Und dann hätte ich vielleicht, wenn ich, im heutigen Wissen wäre ich vielleicht bereit gewesen, etwas mehr herzugeben, als ich damals gewesen wäre. Aber so läuft die Welt nun mal nicht. Noch nicht.
Ja, aber dann sollten wir das. Also das Thema bleibt ja relevant bei den Knicks, ne? Also sie haben, genau. Sie haben eigentlich alle Picks. Sie haben sogar ein paar extra Picks. Sie haben, ich meine natürlich auch das super krasse Trade Asset Cameron Rettich, aber sie haben auch noch ein paar richtige Trade Assets. Was denkst du? Also ist das ein Team, was du so in Richtung Trade Deadline und darüber hinaus interessant findest, oder denkst du, die machen das jetzt einfach erstmal so, wie sie sind, oder? Was wäre da deine Einschätzung?
Also, ich finde es hier nicht uninteressant. Nicht, weil ich jetzt denke, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Blockbuster ums Eck. Aber wie du angesprochen hast, also ich meine, sie haben Picks, die sie abgeben können. Sie haben vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, bei dem man sagt, bei dem vielleicht auch andere Teams irgendwie ein Potenzial sehen. Und dann, ja, vielleicht gibt es auch einen Veteranen-Deal, der jetzt dir vielleicht nicht mega viel bringt. Keine Ahnung, ist Derrick Rose irgendwo interessant oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass was passiert. Weil ich finde auch, so die, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie eben jetzt nicht einen Star holen oder so, sondern wir einfach davon ausgehen, sie wollen irgendwie Schwächen angehen. Also ich meine, es ist ja irgendwie so ein bisschen Shooting, haben wir angesprochen. Das ist natürlich nicht leicht zu bekommen, aber trotzdem haben sie Möglichkeiten, weiß ich nicht, vielleicht jemanden wie Malik Beasley oder so mal anzuklopfen in Utah. Weiß nicht, inwieweit man da ist.
Interessant, ja.
Keine, weil man da jetzt noch Lust drauf hat, zu verhandeln nach dem Sommer, oder man nimmt es einfach wieder auf, aber dass man da halt irgendwie versucht, irgendwie so einen Deal irgendwie einzufädeln, um halt Schwachstellen, die der Kaderstand jetzt hat, auch wenn mit einem Spieler, der die Schwachstelle behebt, vielleicht du trotzdem immer noch kein Contender bist, aber zumindest halt so Schritt für Schritt irgendwie vorwärts zu gehen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Was meinst du?
Ja, ich glaube, dass sie schon auch gucken bei jedem großen Namen, der potenziell
das vorhanden auch,
also der potenziell irgendwie auf den Markt kommen könnte. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie ein bisschen so weitermachen wie bisher, also dass sie so ein bisschen zweigleisig fahren und halt einerseits nach dem großen Deal gucken und andererseits halt auch, wenn sie sehen, ah, okay, hier gibt's die Möglichkeit, dass wir uns in einem kleinen Schritt irgendwie ein bisschen besser machen und irgendwie das Fundament, was wir haben, einfach noch so ein bisschen ergänzen. Also keine Ahnung, sei es durch jemanden wie Beasley, auch jemanden wie Bogdanovic ist natürlich nicht uninteressant für so ein Team, dass man da mal guckt. Ich finde halt grundsätzlich ist es eine spannende Frage, ob sie oder was dafür nötig wäre, dass sie dazu bereit sind, die Starting Five, die ja jetzt gerade halt funktioniert, noch irgendwie zu verändern. Und da wäre halt für mich eigentlich ist dann Barrett der Name, auf den man gucken muss, einfach weil es gibt kein idealer Fit mit den anderen, muss man schon sagen. Dafür müsste er eigentlich wirklich besser werfen können. Und das ist halt so die Frage, ob man da dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, wir geben den ab, damit wir quasi einfach auch ein besseres, also noch besseres Line-Up hinstellen können. Andererseits funktioniert dieses Line-Up. Deswegen finde ich es eine sehr spannende Frage. Ich meine, abgesehen davon, richtig untouchable ist wahrscheinlich niemand, weil ein Top-10-Spieler oder sowas in der Richtung haben sie jetzt nicht. Aber ich glaube, es kann bei den Knicks jetzt gerade eigentlich in viele verschiedene Richtungen gehen. Und vielleicht warten sie auch einfach nur darauf, dass CAA-Klient Carl Anthony Towns irgendwann mal sagt, hey, ich will weg. Ja, zum Beispiel. Ein völlig, völlig fiktives Szenario, selbstverständlich. Aber dass man dafür so ein bisschen seine Chips zurückhält, weil, also für alle, die zuhören und das nicht wissen, die Knicks werden effektiv von CAA eigentlich kontrolliert. Und also von der Agentur CAA. Und da das Front Office dort schon auch seit einer Weile ist und ein bisschen unter Druck ist, kann ich mir da auch jederzeit vorstellen, dass da nochmal irgendwie was Größeres um die Ecke kommt. Aber kann auch sein, dass es eher nur kleinere Sachen werden. Mal gucken. Es kann in viele Richtungen gehen. Aber was ich halt irgendwie schon mal ganz gut finde, es wirkte während der letzten Saison teilweise so, als wären sie mehr oder weniger festgefahren. Da war Randall richtig mies und wirkte so, als hätte er keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Mhm. Da waren die Deals, die sie in der vorigen Offseason gemacht hatten, also für Fournier beispielsweise, die haben halt einfach nicht funktioniert. Das Team war einfach irgendwie sehr uninspirierend und auch macht überhaupt keinen Spaß, dazu zu schauen. Und das hat sich halt wirklich geändert. Also sie sind immer noch irgendwie ein bisschen komisches Team, wie wir beschrieben haben. Das ist immer noch, also ist jetzt nicht das klassische Top-Team oder so, aber der Mix funktioniert halt momentan. Und ich habe wieder das Gefühl, dass man Optionen hat. Und das haben sie innerhalb von einer relativ kurzen Zeit geschafft. Und da kann man erstmal eigentlich nur zu gratulieren, weil das, glaube ich, nicht so leicht ist, so diesen Schritt dann wieder zu schaffen.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, das ist ein Team, dem es irgendwie wieder Spaß macht zuzuschauen oder das ja irgendwie schon auch auf seine Art irgendwie mitreißen kann. Und da war also der Brunson-Deal war auch, würde ich jetzt sagen, smarter oder besser, als ich erwartet hätte. Nee, ich habe nie gedacht, dass es ein schlechter Deal ist, aber so diesen Einfluss auf das ganze
Ja, der Team, Vertrag ist halt jetzt schon ein Schnäppchen, muss man sagen, ne? Ja. Und das wurde ja noch irgendwie belächelt, wie viel sie da ausgegeben haben, aber es ist halt, also rechtfertigt der komplett, und wenn jetzt dann Salary Cap ansteigt, dann rechtfertigt er erst nochmal, aber also es ist ja jetzt schon, spielt absolut eine All-Star-Saison und kriegt keinen Max-Vertrag, das ist in der heutigen NBA ist das ein super Vertrag, also dafür kann man auf jeden Fall nur beglückwünschen, das war eine sehr gute Entscheidung, das zu machen.
Ja. Wie siehst du sie jetzt so im Kontext der laufenden Saison? Jetzt nehmen wir mal an, also Stand jetzt einfach, also dass jetzt nicht mehr der ganz große Deal irgendwie ums Eck kommt. Vielleicht will ja RJ Barrett auch nach Hause und man findet irgendwie eine Lösung mit den Raptors und OG oder so.
Vielleicht. Eigentlich auch nicht uninteressant. Aber ja gut, die Raptors brauchen definitiv mehr Leute, die nicht werfen können, ne?
Das war auch so ein bisschen der.
Das ist eine gute Frage. Nee, also du meinst so im Kontext Richtung restliche Saison und Playoffs?
Richtung restliche Saison, Richtung Playoffs, ja, genau.
Also ich glaube, sie kriegen einen der 8 Plätze. Ob sie dafür übers Play-In gehen, könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil ich gehe eigentlich davon aus, dass Miami, die momentan auf Platz 7 sind, halt noch unter die ersten 6 kommt. Es wirkt ja so, als würden die langsam ihre Saison in den Griff kriegen. Aber ich denke, die Knicks sind dann wahrscheinlich am Ende 7 oder 8 und werden auch einen Playoff-Platz bekommen. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie eins der Top-Teams im Osten in der Serie schlagen können. Ich glaube, die können schon nerven, aber ich weiß nicht, ob sie so dieses, also wie ich eben schon meinte, ich habe so das Gefühl, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv schon relativ nah an ihrem Limit sind. Also defensiv wegen dem Shooting Luck und offensiv einfach, weil das schon, der Schwierigkeitsgrad ist schon relativ hoch, wenn halt das Spacing nicht gut ist. Und das ist halt so, ne? Also, und man ist dann immer noch ziemlich davon abhängig, dass halt Spieler schwere Würfe treffen. Und sie haben Leute, die das können. Aber wenn du davon abhängig bist, ist es halt in den Playoffs nicht so einfach, wenn halt Teams noch ein bisschen mehr dir Sachen wegnehmen können. Und deswegen glaube ich, dass es, als wenn sie jetzt, keine Ahnung, wenn sie jetzt als 8 Seed reingehen und gegen Boston spielen, sehe ich da schon schwarz, muss ich sagen. Und wenn es jetzt Milwaukee oder Philly oder Cleveland oder Brooklyn dann wieder mit KD ist, dann sehe ich höchstwahrscheinlich auch schwarz. Apropos, die 4-5-Serie im Osten könnte richtig eklig werden. Also, weil das sind 5 Teams, die ziemlich gut sind. Bin ich mal gespannt. Aber ja, wie gesagt, so in diesem oberen Cluster sehe ich die Knicks nicht. Aber ich denke schon, dass sie die Playoffs erreichen werden.
Würde ich alles zu 100% unterschreiben.
Also, glaubst du auch, deine geliebten Heat überholen sie noch?
Ja, aber vielleicht da würde ich vielleicht noch so ein bisschen, da würde ich vielleicht noch ein Fragezeichen dahinter setzen, würde es aber nicht ausschließen. Sagen wir es mal so. Weil, dass die Heats überholen, dafür müssen die nächstes Jahr auch, da müssen die nächstes Jahr auch ihren Beitrag dazu leisten. Und lass mich mal ganz kurz schauen. Ich weiß, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viel sie dahinter sind.
Ein Spiel trennt sie, glaube ich, mehr oder weniger.
Ja, genau, ein Spiel, genau. 25-20, 24-21. Also kann gut passieren, würde ich jetzt. Aber danach, dann tue ich mich schon schwer, weil Atlanta ist irgendwie Atlanta, Pacers ohne Halliburton gerade, die Bulls sind die Bulls und genau, die Raptors, da läuft es ja auch nicht optimal und dann der Rest möchte ja nicht unbedingt Basketballspiele gewinnen. Von daher.
Das sagst du immer so, die Wizards wollen unbedingt Spiele gewinnen. Die sind so anti-tanking, das glaubst du gar nicht. Die sind halt einfach nur nicht gut. Die wollen schon Spiele gewinnen.
Außer sie spielen gegen die Bulls. Und die Magic, tue ich auch ein bisschen unrecht, weil
Magic hat einfach hier Sinn. Genau. Und nachdem du das jetzt schon so formuliert hast, werden die Pistons, glaube ich, den Bulls in Paris die Ohren lang ziehen.
Aber das habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass das durchaus im Bereich des
Wenn ich sogar wahrscheinlichen liegt.
Ja, das stimmt. Gegen solche Teams ist das halt. Die sind, also schlechte Teams sind einfach kollektiv der Angstgegner der Bulls.
Ja, ja. Das. Es ist zum Mäusemelken. Aber ja. Gut, was willst du machen? Ne?
Borussia Dortmund. Das war jetzt sehr Meta. Lass uns Schluss machen. Wir hören uns.
Ja, wir hören uns, genau. Geh packen, bereite ich auf Paris vor und voller Vorfreude natürlich. Und wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und uns abonnieren wollen, könnt ihr das tun. Eigentlich überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Schaut auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht mit unfassbaren Frerkschen Insights aus Paris. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.